Einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Wir haben am Sonntag vor 2 Wochen sind wir nach einer vielleicht längeren mühseligen Strecke durch den Römerbrief bis zu dem Zeitpunkt an einen der ersten Wendepunkte angelangt, in Römer 3, Vers 21. Und Daniel hat es auch recht deutlich auch auf den Punkt gebracht, weil er gesagt hat, das ist ein wirklich absolut entscheidender Einschnitt. Und zwar an einer Stelle, nach der Paulus im Römerbrief bisher in aller Ausführlichkeit aufgezeigt hat, dass kein Mensch, auch nicht einer, gerecht ist, dass alle Menschen Sünder sind und damit schuldig vor Gott. Der Mensch scheitert völlig, wenn er versucht, durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht zu sein, weil der Mensch das Gesetz eben nicht halten kann. Also hatten wir die ersten paar Wochen im Römerbrief uns ganz viel mit dem Problem des Menschen befasst, damit, was seine auswegslose Situation eigentlich ist. Und vor 2 Wochen dann mit Kapitel 3, Vers 21 kam eben das große Jetzt aber. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. An Jesus Christus, unserem Herrn, der das Gesetz an unserer Stadt zu 100% einhielt, als Unschuldiger unsere Schuld auf sich nahm, ans Kreuz ging, starb und auferstand, damit wir gerechtfertigt vor dem Vater stehen dürfen und auch über dieses irdische Leben hinaus Leben und Hoffnung haben dürfen. Auch das haben wir vergangenen Ostersonntag von Detlef sehr eindrücklich vermittelt bekommen. Christus, er allein ist unsere Gerechtigkeit. Und heute schauen wir an dieser Stelle eben weiter im Römerbrief. Und was das alles bedeutet, habe ich dann auch eben mit der Überschrift betitelt: Gerechtigkeit aus Glauben, es bleibt. Punkt, Punkt, Punkt. Es folgen 3 Punkte, die bleiben, die wir zu beachten haben. Oder 3 Punkte könnten wir auch so sehen, die daraus, dass wir allein aus Glauben gerecht sind, für uns ganz praktisch daraus folgen. Wenn es nämlich wahr ist, dass Paulus in den Versen 21 bis 26 über die Gerechtigkeit aus Glauben geschrieben hat, dann hat es absolut ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Nicht nur auf unser Denken, nicht nur darauf, wie wir Gott sehen, sondern auch ganz konkret darauf, wie wir Tag für Tag unseres Lebens verbringen, womit wir ihn füllen, wie wir uns verhalten in unserem Lebenswandel. Und um den Gedankengang von Paulus besser nachvollziehen zu können, ist es auch ein bisschen wichtig, immer, so wie bei allen Briefen und Büchern in Gottes Wort, zu wissen, an wen wurde dieser Brief ursprünglich geschrieben. Und zwar handelt es sich bei der Gemeinde in Rom um eine Gemeinde, die aus Christen natürlich bestand, die zum einen Teil jüdischen Hintergrund hatten ursprünglich. Also sie wurde wahrscheinlich von Juden gegründet in Rom. Später wurden die Juden vertrieben aus Rom. Dann waren höchstwahrscheinlich auch die Heiden in der Mehrzahl und kurze Zeit drauf, als das Edikt von Kaiser Claudius auch wieder aufgehoben wurde, konnten einige Juden, die Christen geworden waren, auch wieder nach Rom zurückkehren. Unter anderem auch Priscilla und Aquila, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen, oder die Paulus auch am Ende des Briefs grüßt, weil sie sich zu dem Zeitpunkt wieder zurück in Rom befunden haben. Also es ist eine Gemeinde, die aus Juden besteht, die Christen geworden sind, und aus Heiden, die vorher überhaupt keinen Bezug zum Glauben, überhaupt keinen Bezug zu dem Alten Testament auch oder zu dem Gesetz hatten. Und entsprechend setzt Paulus hier seinen Fokus ganz stark auf das Verhältnis zwischen Glauben und Gesetz. Paulus als Jude, der vor seiner Bekehrung unter den Juden ein sehr angesehener Schriftgelehrter war, konnte sich sehr, sehr gut in die Denkweise der jüdischen Christen hineinversetzen. Er konnte sehr gut nachvollziehen, welche Fragen sie wohl durch das, was er bisher geschrieben hatte, sie umtrieben. Und das sehen wir im gesamten Kapitel 3 immer wieder. Und das ist was, was das Kapitel 3 auch stark von ganz vielen anderen oder eigentlich fast allen anderen Kapiteln auch im Römerbrief unterscheidet, dass Paulus die ganze Zeit Fragen stellt. Also er stellt 14 Fragen, je nachdem, wie es im Deutschen übersetzt sind, sind es auch 16 Fragen, weil es manchmal in zwei Fragen aufgeteilt ist. Und anhand dessen, wie er die Fragen stellt, sowohl die Reihenfolge als auch wie er durch die Fragen schon manche Gedankengänge vorwegnimmt, sehen wir, dass er sich ganz und gar eben in dieser Gedankenwelt der jüdischen Christen oder jüdisch geprägten Christen bewegt, um ein für alle Mal alle Zweifel und alle Fragen, die in Bezug auf das Verhältnis zwischen Gesetz und Glauben aufkommen könnten, zu klären. Wir sehen es anhand der Fragen, die er überhaupt stellt und anhand dessen, welche Gedankengänge er dadurch auch teilweise schon vorwegnimmt. Also das ist eine ganze Argumentationskette, die wir durch das gesamte Kapitel 3 hindurch sehen. Und es führt sich ja für den Kapitel 4 auch noch ein bisschen weiter. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Aber die drei Punkte aus unserem Text heute waren eben auch für die Heidenchristen relevant, nicht nur für die, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen waren. Und sie sind nicht nur für sie relevant zu der Zeit, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, sondern, wie ich eingangs schon sagte, auch ganz praktisch im Leben von jedem von uns, die wir Christen sind. Und jeder dieser Punkte besteht aus einer Frage, die manchmal in zwei Fragen aufgeteilt ist, aber in manchen Übersetzungen eben eine Frage, aus einer Antwort und einer Erklärung. Also Paulus geht hier sehr systematisch, sehr sauber vor. Er sagt, ist es denn etwa so? Sagt er, nein. Und dann sagt er, warum es nicht so, sondern anders ist. Lasst uns die Verse mal anschauen und dann steigen wir auch gleich in die erste Frage ein. Und wir lesen in Kapitel 3, die Verse 27 bis 31. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Und den ersten Punkt habe ich betitelt mit eben Gerechtigkeit aus Glauben. Es bleibt kein Rühmen. Die Verse 27 bis 28. Wir schauen uns zunächst den Vers 27 an, wo wir lesen, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn wir hier eben sehen, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt sind, was wir vor zwei Wochen ja auch sehr ausführlich gehört haben von Daniel, dann stellt sich eben die Frage, haben wir noch überhaupt irgendeinen Grund, auch nur ein kleines bisschen Grund, uns selbst zu rühmen? Und dieses Wort, was Paulus hier verwendet, es ist ausgeschlossen, ist im Griechischen ein Wort und das ist die stärkste Form letztlich zu sagen, dass etwas nicht möglich ist. Also es ist unmöglich gemacht worden, dass wir uns rühmen. Und dann ist die Frage, wodurch ist es uns unmöglich gemacht, dass wir irgendeinen Grund noch haben, uns selbst für irgendetwas zu rühmen? Nun, muss man an dieser Stelle sagen, ist es wichtig zu beachten, wenn wir uns den Römerbrief anschauen und insbesondere auch Kapitel 2, 3 und 4, dass Paulus an ganz vielen Stellen vom Gesetz spricht. Also im Deutschen und auch im Griechischen, im Original, steht da immer ein und dasselbe Wort dafür. Aber das bedeutet nicht, dass Paulus immer ein und dasselbe, das ein und dasselbe Konzept damit anspricht oder ein und dasselbe damit meint. Dass Paulus nicht immer dasselbe meint, wenn er von dem Gesetz spricht, das ergibt sich aus dem größeren Textzusammenhang und ist auch naheliegend, wenn wir uns anschauen, welche Auswirkungen es jeweils hätte, wenn er, wenn er von dem Gesetz spricht, immer von einem und demselben Konzept sprechen würde. Das tut er nicht. Und so ist es auch eben hier in Vers 27, dass es hier nicht um ein konkretes Gesetz es sich handelt. Also er spricht hier nicht von dem Gesetz, was Gott am Berg Sinai dem Volk gegeben hat, oder auch nicht von dem Gesetz, was das Volk später noch dazu bekommen hat, sondern er spricht grundsätzlich von dem Prinzip, dass man durch das Halten von Gesetzen gerecht werden kann, beziehungsweise nicht gerecht werden kann. Und er sagt, es ist eben ausgeschlossen, das Rühmen. Weshalb ist das Rühmen ausgeschlossen? Etwa weil wir eben dieses Prinzip der Werke haben, oder eher, weil wir das Prinzip des Glaubens haben. Also wir können in diesem Vers 27 das Wort Gesetz mit Prinzip im Deutschen, das bringt es besser auf den Punkt auf jeden Fall und unmissverständlicher, als wenn wir das Wort Gesetz weiterhalten. Also das Wort Nomos im Griechischen, das lässt sich auch als Prinzip eben übersetzen. Und wenn er in diesen Versen davon spricht, dann geht es eben um allgemeine Prinzipien. Wenn wir davon ausgehen würden, dass wir uns durch das Einhalten der Gesetze Selbstgerechtigkeit erarbeiten könnten und es auch schaffen, hätten wir Grund, uns zu rühmen. Das wäre das Prinzip der Werke. Also wenn ich was leiste, dann kann ich damit etwas vor Gott verdienen. Dann habe ich etwas vorzuweisen. Dann kann ich mir irgendeinen Status erarbeiten. Aber er sagt, dass es eben überhaupt nicht aufgeht. Wäre es nämlich so, dann wäre Christus umsonst gestorben. Dann bräuchten wir Christus gar nicht und wir könnten uns an unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf rausziehen, indem wir uns befinden aufgrund unserer Sündhaftigkeit, wie er bisher schon eben aufgezeigt hat in bisherigen Kapiteln und auch Anfang von Kapitel 3 recht deutlich. Doch dieses Prinzip der Werke, also ich leiste etwas, um mir Gerechtigkeit zu verdienen, dass das nicht aufgeht, hat Paulus in den Kapiteln vorher schon sehr ausführlich dargelegt und fasst es vielleicht mehr oder weniger ein Stück weit mit der Feststellung zusammen in Römer 3, Vers 23, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Gut, also keiner hat die Gesetze halten können, das sehen wir ganz deutlich. Aber angenommen, jemand würde es halten können, was wäre dann? Wäre dann nicht die Gerechtigkeit aufgrund eigener Werke erreicht? Und hier kommen wir an den Punkt, wo wir, denke ich, bis heute manchmal einen ganz massiven Denkfehler haben in Bezug darauf, was das Gesetz bedeutet und wozu das Gesetz überhaupt gegeben wurde. Und dieser Denkfehler, den wir, denke ich, haben, der ist noch viel fataler, als nur zu meinen, dass der Mensch eventuell durch das Erfüllen der Gesetze gerecht werden könnte. Denn sowohl die Juden damals und vielleicht auch die Heidenchristen damals und die Judenchristen, die haben die Tendenz, und auch wir heute wahrscheinlich noch, ein Stück weit die Tendenz, hier zwei Dinge eben miteinander in Verbindung zu bringen, die nicht zusammengehören. Denn Gott hat weder uns noch dem Volk Israel damals zu irgendeinem Zeitpunkt das Gesetz gegeben, damit sie oder wir durch die Einhaltung des Gesetzes gerecht werden könnten. Das war niemals der Zweck des Gesetzes, denn es konnte von vornherein nie eingehalten werden. Zu erwarten, dass wir also das Einhalten des Gesetzes, wenn auch nur theoretisch, dass wir dadurch errettet werden könnten, ist der Bibel und des Gottes Gedanken in Bezug auf das Gesetz völlig fremd. Das Gesetz kann, konnte und könnte niemals das leisten, was nötig wäre, um uns vor Gott gerecht zu machen. Egal, wie wir es erfüllen würden oder nicht. Denn das Gesetz war nie dazu gegeben, um uns gerecht zu machen. Und wie wir eben auch vor zwei Wochen gesehen haben, besteht die Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird, allein aus Glauben. Und das war auch so ein Knackpunkt, der tatsächlich auch mit die Reformation hier vor gut 500 Jahren auch ins Rollen gebracht hat, was auch Luther letztlich von der Werksgerechtigkeit, von der er geprägt war, weggebracht hat, um auf Christus zu blicken, um zu verstehen, okay, er ist nicht gerecht, weil er irgendetwas leistet, sondern er ist allein deshalb gerecht, weil er an Christus glaubt, also allein aus Glauben. Und die von euch, die vielleicht eine Luther-Übersetzung noch haben, da steht dann eben auch in dem Vers 21, eben, dass es Glaube allein ist, weil Luther das so kostbar und so wichtig war, dass es nicht Glaube und noch irgendwas anderes ist. Wie es in der Kirchengeschichte und auch bis heute oft noch in der einen oder anderen Form vermittelt wird. Es stand zwar nicht im Urtext da, dieses allein, aber es ist auf jeden Fall richtig und zutreffend. Und alles andere wäre eine falsche Erwartung eben an das Gesetz. Die Funktion des Gesetzes war schon immer eine andere, aber das sehen wir dann später noch in Punkt 3. Wenn wir uns diesen Vers wieder anschauen, Vers 27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, durch welche Gesetze, durch welches Gesetz, das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Also nicht das Prinzip der Werke spielt bei der Errettung eine Rolle, sondern allein das Prinzip des Glaubens. Des Glaubens daran, dass Christus alles getan hat, um unsere Gerechtigkeit zu erwirken und wir nichts, gar nichts. Und deshalb bleibt kein Grund zu rühmen. Deshalb bleibt kein Rühmen, wenn wir in Christus sind, wenn wir gläubig geworden sind. Denn es ist allein aus Glauben. Und es aus Glauben eben an den, der alles getan hat. Wir waren ohnmächtig, wir konnten gar nichts tun. Und genau dieser Punkt widerstrebt dem natürlichen Menschen absolut, denn der natürliche Mensch versucht natürlich immer, eigene Gerechtigkeit vor Gott vorzuweisen, zu sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht, ich habe doch dieses und jenes getan, also so ein paar Pluspunkte müssen doch irgendwo zusammenzukratzen sein in meinem Leben. Aber es ist eben eine Bankrotterklärung an den Menschen, prinzipiell. Keine Möglichkeit, kein Grund zu rühmen. Wir sind zu 100% auf Gnade angewiesen. Und auch der kleinste Beitrag kann von unserer Seite nicht erbracht werden, weil wir zu 100% auf das angewiesen sind, was Christus getan haben und was wir dadurch geschenkt bekommen haben. Wenn wir aber verstanden haben, was Gerechtigkeit aus Glauben bedeutet, dann bleibt eben kein Grund mehr zum Rühmen. Denn Gerechtigkeit aus Glauben ist eine absolute, eine bedingungslose Selbstaufgabe, eine Selbstverleugnung und das Begeben in eine hundertprozentige Abhängigkeit von Christus. Und so bekommt er auch die größte Ehre. Und wenn ihr euch das mal im Kopf durchgehen lasst, dann ist es auf der einen Seite sehr demütigend für uns, auf unserer Seite. Wir haben nichts zu bringen. Wir sind komplett auf ihn angewiesen. Den stolzen Menschen, dem mag das vielleicht ein bisschen aufstoßen und ein bisschen auf die Füße treten, aber diese Wahrheit, die dahinter steckt, ist so wunderbar und so wunderschön. Denn wenn wir zu 100% aufgrund dessen, was Christus getan hat, errettet sind, dann sind wir sicher. Dann dürfen wir Heilssicherheit haben. Dann dürfen wir Heilsgewissheit haben. Wieso? Weil unser Heil, unsere Errettung nicht auf irgendetwas ankommt, was wir haben. Das ist nochmal ein großes Thema für sich. Aber dem natürlichen Menschen erscheint es eher als abstoßend. Aber wir, wenn wir diese Wahrheiten dahinter erblicken dürfen, dann ist es ein so großes Geschenk von Gottes Gnade einfach, dass wir uns in diese Abhängigkeit von Christus begeben dürfen. Mit eben dem kleinen Zusatz, der überhaupt nicht klein ist, dass es darum geht, dass er und er allein die Ehre bekommt, zu 100%. Und daher ist es eben so kostbar, sich intensiv damit zu befassen, was wir durch Glauben in Christus alles geschenkt bekommen. Und hier nur ein kleines bisschen angerissen aus 1. Korinther 1, die Verse 30 bis 31, wo wir sehen, was uns in Christus geschenkt ist und zu was uns Christus gemacht worden ist. Durch ihn, also durch Gott, aber seid ihr in Christus. Im Umkehrschluss nicht aus euch, sondern durch ihn, durch Gott seid ihr in Jesus Christus. Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zu Weisheit, zu Gerechtigkeit, zu Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und ihr Lieben, wir haben nur einen einzigen Grund, uns zu rühmen. Und der Grund, weshalb wir uns rühmen können, ist allein unser Herr, ist allein seine Ehre, ist allein sein Ruhm und seine Herrlichkeit. Und das betont Paulus eben auch an dieser Stelle. Und deshalb kommen wir eben in Vers 28, packt er das nochmal so zusammen und sagt, so, also weil dem eben so ist, kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Okay, jetzt hat er das ausführlich genug erklärt, oft genug betont, von unterschiedlichen Seiten her beleuchtet. Aber dieser Satz hier wirft gleich schon die nächste Frage auf. Insbesondere die jüdischen Christen dürfte das wohl sehr bewegt haben. Und Paulus nimmt die Antwort auf diese Frage, die dieser Punkt vielleicht aufwerfen könnte, in seiner nächsten Frage, in Punkt 2, schon gleich ein Stück weit vorweg. Und zwar in Punkt 2, es ist kein Unterschied oder es bleibt kein Unterschied. Und wir lesen die Verse 29 bis 30. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Wie gesagt, dieser Sprung ist für uns vielleicht ein bisschen nicht auf Anhieb nachvollziehbar, aber in dem Gedankengang der jüdischen Christen macht es absolut Sinn. Wir könnten uns fragen, wieso fängt Paulus jetzt an der Stelle mit so einem Thema an? Es hat doch überhaupt keiner angezweifelt oder keiner gefragt, ob Gott denn nicht auch Gott der Heiden ist. Aber hier knüpft er ein bisschen daran an, dass sich die Juden tendenziell schon in einer Sonderposition gesehen haben. Und das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Gott hat Israel als sein Volk auserwählt. Er ließ es groß werden, er befreite es aus Ägypten, führte es durch die Wüste, gab Israel das Gesetz, gab Israel ein Land, gab Israel große Könige und ließ auch seinen Tempel in Jerusalem von dem Volk Israel für sich bauen. Also hatten die Juden denn nicht vielleicht doch ein Stück weit Grund, ein bisschen anzunehmen, dass sie deshalb eine Sonderposition vor Gott inne hatten, die sonst keine Nation hat, auch mit Blick darauf, wie sie Gerechtigkeit erlangen? Und genau diesen Punkt verneint Paulus hier an dieser Stelle ganz, ganz entschieden. Israel hat eine Sonderposition vor Gott, auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall mit Blick auf die Gerechtigkeit und auf den Weg, wie sie Gerechtigkeit erlangen. Und er macht es eben in Vers 30 so deutlich, wo er sagt, Gott ist ein und dasselbe. Oder man kann auch sagen, Gott ist ein Gott. Also es gibt nicht unterschiedliche Götter. Und weil Gott ein Gott ist, daraus folgt, dass es einen Maßstab gibt, dass es eine Gerechtigkeit allein gibt, die vor Gott zählt. Und da alle Menschen, ob Juden oder Heiden, Sünder sind, dass da alle vor Gott schuldig sind und da das Gesetz eben die Kraft nie hatte, etwas daran zu ändern, sind Juden wie Christen auf die Gerechtigkeit aus Glauben allein angewiesen. Auch wenn die Juden das Gesetz hatten, auch wenn sie schon lange vor Christus hatten, so war die Aufgabe des Gesetzes nie, Israel zu erretten. Man könnte jetzt hier einen großen Exkurs machen, aber Gott hat auch das Volk Israel nicht auserwählt in 1. Mose 12, um das Volk zu erretten. Das steht an keiner Stelle. Gott hat das Volk Israel auserwählt, um daran seine Größe zu erweisen und um durch das Volk Israel ein Licht für die Heiden zu sein. Die Aufgabe von dem Volk Israel war es, die Heiden um sie herum auf Gott hin zu weisen. Also ist eben dieser Gedankengang, dass das Gesetz irgendetwas damit zu tun hat, dass wir gerecht werden könnten dadurch, völlig abwegig und total unbiblisch auch einfach, weil es dazu nicht gegeben wurde von Gott. Und deswegen betont Paulus hier einfach nochmal, dass egal, ob jemand aus dem heidnischsten Hinterland kommt oder als Jude oder als Levit im Tempel aufgewachsen ist, sein Leben lang den Tempeldienst akribisch korrekt irgendwie verrichtet hat, keiner von beiden wird durch Werke gerettet, sondern beide werden allein aus demselben Glauben gerechtfertigt. Und die Abstammung macht keinen Unterschied. Wir haben also in den Versen 27 bis 28 gesehen, dass wir keinen Grund haben, uns selbst irgendeinen Ruhm zuzusprechen, uns zu rühmen, weil wir nicht durch eigene Werke gerecht werden können, sondern allein aus Glaube. Also der Ruhm gebührt allein Gott. Und in Vers 29 bis 30, in diesem Punkt haben wir eben gesehen, dass unsere Werke, unsere Prägung und unsere Abstammung bei der Gerechtigkeit aus Glauben überhaupt keine Rolle spielen. Und es daher eben überhaupt keinen Unterschied macht zwischen Juden, die eben eventuell viele Werke getan haben, und Heiden, die bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Werk getan haben. Wieso? Weil die Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Punkt. Der hat mich viel, viel Mühe gekostet in der Vorbereitung, weil er viel an das anknüpft, was wir schon hatten im Römerbrief und auch einiges ein Stück weit vorwegnimmt, was wir noch haben werden in den nächsten Kapiteln über die nächsten Wochen und Monate, wenn wir weiter durch den Römerbrief uns durcharbeiten. Wir sehen, dass Paulus bisher gesagt hat, dass die Gerechtigkeit allein aus Glauben ist und nicht aus dem Gesetz. Und der nächste Punkt, der dann eben bei den jüdischen Christen aufploppen könnte oder auch bei den heidnischen Christen ist, okay, was für einen Nutzen, was für einen Zweck hat denn überhaupt das Gesetz noch? Ist das Gesetz denn nicht dann völlig hinfällig geworden, wenn es nicht dazu dient, uns gerecht zu machen? Und Paulus steuert dieser Fehlauffassung eben in Vers 31 sehr, sehr deutlich entgegen. Und das bringt uns zum dritten Punkt, gerechtfertigt aus Glauben, es bleibt das Gesetz bestätigt in Vers 31. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Und dieses "das sei ferne" an dieser Stelle ist auch wieder die stärkste nur denkbare Verneinung, die es im Griechischen überhaupt gibt. Also Griechisch ist an so einer Stelle viel, viel präziser, als wir es im Deutschen jemals ausdrücken könnten. Spaßhaft könnte man vielleicht sagen, niemals, nicht, nie, also auf gar keinen Fall, niemals auch nur ansatzweise anfangen daran zu denken, dass wir durch den Glauben das Gesetz aufheben würden. Sagt, das sei ferne. Im Gegenteil, vielmehr bestätigen wir das Gesetz oder es wird aufgerichtet, das Gesetz. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass man immer im Hinterkopf behalten muss, Paulus gebraucht das Wort Gesetz im Römerbrief allein auf 5 unterschiedliche Art und Weisen. Welche Bedeutung jeweils zutrifft, das muss man sich wirklich recht mühsam aus dem Gesamtzusammenhang erarbeiten. Und an dieser Stelle spricht Paulus von dem Moralgesetz. Das Gesetz, was die Juden bis zu dem Zeitpunkt auch kannten und das, was wir uns wahrscheinlich auch meistens so unter dem Gesetz vorstellen, ist das, was wir im Alten Testament sehen. Und das Gesetz im Alten Testament lässt sich in 3 Bereiche einteilen. Der erste Bereich ist das Zeremonialgesetz. Und das Zeremonialgesetz umfasst die ganzen Gebote, was die Reinheit angeht, was die Opferordnungen angeht, was die Gesetze rund um den Tempeldienst angeht. Das ist ein ganz großer, auch jetzt platztechnisch größter Bereich, der dem Volk Israel eben gegeben wurde, um den Tempeldienst zu verrichten und um vor Gott eben rein zu leben. Aber all das, was im Zeremonialgesetz festgelegt wurde, ist in Christus erfüllt worden. Also davon spricht Paulus an dieser Stelle nicht. Wir sehen das unter anderem in Matthäus 5, Vers 17 bis 20, aber auch an vielen anderen Stellen, dass all der Opferdienst, all die Reinheitsgebote, all das nicht, dass es aufgehoben wurde in Christus, weil Christus das Ziel oder das Endziel eben dieses Gesetzes war und er das Gesetz erfüllt hat. Ein weiterer Teil des Gesetzes im Alten Testament ist das Zivilgesetz. Und das Zivilgesetz galt für das Volk Israel als Nation. Und es hat Dinge beinhaltet wie das Erbrecht, wie wird mit dem Erbe umgegangen, wer hat welchen Anspruch, bis hin zum Baurecht. Wie muss ein Haus aussehen, wie hoch muss das Geländer auf den Flachdächern sein, damit keiner runterfällt und irgendjemand Schadensanspruch hat. Also es ist sehr präzise festgehalten. Und auch aus diesen Gesetzen eben haben sich einige Gesetze, die wir heute auch in Deutschland haben, fußen teilweise auch auf dem Zivilgesetz, was Gott dem Volk Israel als Nation gegeben hat. Aber auch hier müssen wir sehen, dass das Zivilgesetz für das Volk Israel gegeben wurde. Wir können daraus lernen, auf jeden Fall. Wir sehen darin auch die Weisheit Gottes und auch die Weitsicht Gottes und die Liebe Gottes für sein Volk und für Gerechtigkeit. Aber auch das ist nicht das, was Paulus hier anspricht, wenn er sagt, heben wir das Gesetz nun auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das Gesetz, von dem er hier spricht, ist das Moralgesetz. Und das Moralgesetz ist zeitlos und von Gott und von seinem unveränderlichen Wesen abhängig. Da Gott unveränderlich ist, gelten seine Maßstäbe auch immer. Das, was vor Gott Sünde ist, war es schon vor 5000 Jahren und es ist heute noch. Wieso? Weil Gott sich nicht ändert. Weil Gott heute genauso heilig ist wie vor Tausenden von Jahren. Und das ist das, was Paulus hier eben anspricht. Wie gesagt, wir können über das Zeremonialgesetz und das Zivilgesetz sehr viel über Gottes Wesen, über seine Weisheit und Liebe eben lernen. Aber Paulus spricht hier nicht von diesem Gesetz. Also wir müssen uns jetzt nicht Gedanken darüber machen, ob wir Kleidung aus zweierlei Zwirn tragen dürfen oder nicht. Das ist alles Teil des Zeremonialgesetzes und der Reinheitsgebote für das Volk Israel. Und das Moralgesetz ist Gottes zeitloser Maßstab eben. Wir kennen es teilweise aus den 10 Geboten, die mit Ausnahme des Sabbatgebots alle im Neuen Testament wiederholt wurden und bekräftigt wurden, die aber auch zum Großteil schon vor der Gesetzgabe am Berg Sinai in Kraft waren und gültig waren. Also am Berg Sinai war es nicht das erste Mal, dass das Volk oder die Menschheit von diesen Geboten gehört hat. Also wenn wir uns fragen, was ist damit gemeint, dann ist es mit den 10 Geboten schon ganz gut, sind wir da schon ganz gut unterwegs, mit Ausnahme eben auf den Sabbat. Hier nochmal kurz aufgelistet, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Du sollst den Herrn, den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Viertens, der Sabbat fällt eben aus, wir sehen das in Kolosser 2, Vers 16 und auch ein paar anderen Stellen, dass es eben ein Schatten dafür war, was wir nun in Christus haben dürfen, die Ruhe, in der wir nun in Christus ruhen dürfen. Deshalb halten wir heute nicht mehr den Sabbat. In Vers 5 oder in Kapitel Gesetz 5, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kapitel 6, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren, deines nächsten Frau, Hab und Gut und eine ganze weitere Auflistung, die da folgt. Das heißt, all diese Gebote, mit Ausnahme aus 4, die wurden alle im Neuen Testament bekräftigt. Die wurden alle bekräftigt, entweder durch Jesus selbst oder später auch durch die Apostel in den Briefen, die wir lesen. Aber neben diesen 9 Geboten, die an dieser Stelle eben bleiben, gibt es noch viele weitere Gebote oder Gesetze, auch im Neuen Testament, die wir als Christen eben aufgefordert sind zu halten. Und letztlich könnte man es dann schon fast so erweitern zu sagen, dass unter dem Gesetz, unter den Geboten, die auch für uns als Christen gelten, letztlich alles beinhaltet ist, was in Befehlsform auch geschrieben ist. Also jeder Imperativ, jede einzelne Anforderung, die Gott in seinem Wort an die Menschheit allgemein gerichtet hat oder an uns Christen ganz konkret gerichtet hatte, vor allem im Neuen Testament. Und das ist das Moralgesetz, grob zusammengefasst. Alle Gesetze, die zeitlos sind, die unabhängig davon sind, welcher Bund zu welcher Zeit gerade zwischen Gott und dem Volk oder Gott und der Menschheit oder Gott und Noah bestand. Wieso? Weil sie sein unveränderliches Wesen und weil sie Gottes Eigenschaften widerspiegeln. Und jetzt ist eben der Gedankengang der Juden, die das eventuell gehört haben, zu sagen, dann müssen wir das Gesetz ja eventuell nicht halten. Aber nur, weil wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sind, nur weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, also nicht mehr anhand des Gesetzes gerichtet werden, bedeutet es nicht, dass wir als Christen gesetzlos sind. Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht, und er wird ihn auch später im Römerbrief an mehreren Stellen noch machen. Und den Punkt hat er auch schon in Kapitel 3, Vers 8 gemacht. Dass es falsch ist zu sagen, okay, weil wir nicht anhand des Gesetzes gerichtet werden, haben wir jetzt den Freibrief, alles zu machen, was wir wollen. Wir sind ja aus Glauben errettet, also ist wurscht, was ich mache. Genau diesen Gedankengang hat er eben in Vers 8 schon vorweggenommen und gesagt, es ist absolut daneben, es hat gar nichts damit zu tun, was Gott von uns möchte. Nur weil wir eben durch das Gesetz nicht gerecht werden können, heißt es nicht, dass wir es nicht brauchen und dass es uns nichts zu sagen hat. Wir müssen es stattdessen für den Zweck gebrauchen, für den Gott es uns gegeben hat. Würden wir nicht so argumentieren, dass wir sagen, okay, weil das Gesetz uns nicht gerecht machen kann, deswegen ist es nutzlos, dann könnten wir genauso sagen, okay, weil mich meine Küchenmaschine nicht nach Abu Dhabi fliegen kann, ist sie nutzlos. Das ist gar nicht die Aufgabe meiner Küchenmaschine. Um irgendwo hinzufliegen, haben wir Flugzeuge. Küchenmaschinen sind dafür da, um in der Küche das Kochen, das Teigkneten, das Zerkleinern und sonst was zu erleichtern. Aber so neigen wir vielleicht oft dazu, mit dem Gesetz umzugehen. Wir erwarten etwas vom Gesetz, was das Gesetz nie leisten konnte, wozu das Gesetz nie gegeben war. Und es ist absurd, wenn wir diese Bedeutung und diesen Anspruch an das Gesetz eben stellen. Also müssen wir uns stattdessen fragen, wenn der Zweck des Gesetzes nie der war, dass wir dadurch gerecht werden können, was war denn dann der Sinn und Zweck des Moralgesetzes? Und wie ich schon an der einen oder anderen Stelle gesehen habe, aber ein sehr zentraler und wichtiger Punkt ist, das Gesetz kommt von Gott. Gott hat uns das Gesetz gegeben und in diesem Gesetz, was Gott uns gegeben hat, sehen wir darin Gottes unveränderliches Wesen und seine Eigenschaften. Wir sehen seine vollkommene Gerechtigkeit, wir sehen seine Heiligkeit, wir sehen seine Souveränität, seine Weisheit und wir sehen seine Liebe. Also das ist durchaus einer der Nutzen, einer der Funktionen, die das Gesetz, das Moralgesetz hat. Und im Kontrast dazu, wenn wir eben das Gesetz betrachten, dann sehen wir unsere eigene Sündhaftigkeit und Bedürftigkeit. Der Kirchenvater Augustinus schrieb so gegen Ende des 4. Jahrhunderts zu dem Gesetz und zu der Funktion des Gesetzes Folgendes: Das Gesetz gebietet. Also das Gesetz fordert uns auf, etwas zu tun, damit wir, nachdem wir versucht haben, das Gebotene zu tun und so unsere Schwäche unter dem Gesetz spüren, damit wir dann lernen, die Hilfe der Gnade zu erflehen. Und hier sehen wir in diesem Zitat, er hat noch viel weiteres dazu geschrieben, sehr, sehr hilfreiches, finde ich, dass Galater 3, Vers 24 an dieser Stelle absolut bestätigt ist, von dem Gesetz als Zuchtmeister auf Christus hin die Rede ist, wo steht, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister, das hört sich immer so brutal an, man kann auch sagen Lehrer, gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Was ist also eine der Funktionen des Gesetzes? Eine der Funktionen des Gesetzes war, dass es schon wirksam war, dass es schon gearbeitet hat, dass Gott es schon gebraucht hat, als wir noch gar nicht gläubig waren. Wir sehen sogar, dass wir ohne das Gesetz gar nicht an den Punkt kommen, um uns als Sünder zu sehen. Ohne dem Gesetz sehen wir gar keine Notwendigkeit, Buße zu tun. Wir sehen gar keine Notwendigkeit dafür, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir sehen gar keine Notwendigkeit dafür, dass Gott alle Ehre gebührt, dass er heilig ist und wir nicht. All das sehen wir nicht ohne dem Gesetz. Und das ist eine wunderbare Funktion. Keiner von uns, die wir hier heute wiedergeboren sind und als Christen hier sitzen, aus Glauben gerechtfertigt, würden hier sitzen, wenn Gott nicht das Gesetz gegeben hätte und wenn wir anhand des Gesetzes nicht erkannt hätten, dass wir Sünder sind. Denn ohne Erkenntnis von Sünde kann kein Mensch zum Glauben kommen. Das ist absolut notwendig dafür. Und ohne Sünde und ohne Schuld, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist Christus vergeblich gestorben. Da brauchen wir ihn gar nicht. Also hat es wirklich eine zentrale Funktion dafür. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, okay, das Gesetz ist offensichtlich schon wirksam, bevor wir zum Glauben kommen. Aber jetzt sind wir ja schon alle gläubig. Und Paulus schreibt es ja auch an Christen in Rom. Also wieso kann er denn immer noch sagen, dass er das Gesetz aufrichtet und dass das Gesetz nach wie vor gültig ist? Nun, wie wir gesehen haben, wir sind nicht gerettet, weil wir das Gesetz halten, sondern wir sind gerettet, damit wir es halten. Erst nachdem wir wiedergeboren sind, werden wir überhaupt in den Zustand versetzt, Gott dienen zu wollen, Gott aus der rechten Motivation heraus dienen zu wollen. Wir werden erst befähigt und recht motiviert, Gottes Gebote in einer Weise zu halten, die ihn ehrt, wenngleich wir immer noch straucheln werden. Wir werden es nicht perfekt halten können. Wir halten also an dieser Stelle fest, es ist der Glauben allein, der rettet, kein Werk. Aber wir halten auch fest, dass ein wahrer, ein rettender Glaube ein ganz zentrales Merkmal hat. Wahrer Glaube führt nicht nur dazu, dass wir diese Wahrheiten, das und wie wir errettet werden müssen, zustimmen, sondern wahrer Glaube führt auch dazu, dass wir uns vollständig, nachdem wir errettet wurden, nachdem wir gerecht sind, dass wir uns vollständig danach ausrichten, mit all unserem Handeln, Wollen, Sein und Verstand in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Ich lese es nochmal. Wahrer Glaube führt nicht nur dazu, dass wir diesen Wahrheiten darüber, dass und wie wir errettet werden müssen, zustimmen, sondern wahrer Glaube führt auch dazu, dass wir uns vollständig danach ausrichten, mit all unserem Handeln, Wollen, Sein und Verstand in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Und das hat mit unserer Haltung gegenüber dem Gesetz Gottes zu tun. Wie schauen wir auf sein Wort? Wie schauen wir auf die Gebote? Wie schauen wir auf das, was sie uns lehren über Gottes Wesen und über uns selbst? Wie wollen wir ein Leben zur Ehre Gottes leben, wenn wir nicht danach schauen, wie Gott sagt, dass wir leben sollen? Auch uns als Christen heute, wie gesagt, wir haben keinen Freibrief zu tun, was wir wollen, sondern wir haben ihn zum Herrn gemacht. Wir reden von dem Herrn Jesus. Also müssen wir ihn fragen, Herr, was willst du von mir? Und die Antwort darauf gibt er uns in seinem Wort. Es hat also alles mit unserer Haltung zum Gesetz Gottes zu tun. Wir müssen es nur richtig einordnen und weise auf unser Leben auch anwenden. Und wie diese Haltung zum Gesetz aussehen kann, das sehen wir im gesamten Psalm 190 sehr eindrücklich. Und ich möchte die Verse 14 bis 18 an der Stelle lesen, wo der Psalmist schreibt, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Jeder Begriff, der hier farblich hervorgehoben ist, also Zeugnisse, Befehle, Anweisungen, Wort, Gesetz, all das bezieht sich auf das Gesetz Gottes. Es sind nur unterschiedliche Begriffe dafür. Und wenn der Schreiber des Psalms das hier schreibt, dass er die Wunder seines Gesetzes sehen will, dass er sie auf gar keinen Fall vergessen und sie befolgen will von ganzem Herzen, dann spricht er hier nicht von dem Baurecht. Dann spricht er hier auch nicht davon, dass er kein Gewand aus zweierlei Zwirn tragen will, sondern er spricht davon, was er durch das Gesetz über Gott lernt, sodass sein Leben, sein Handeln, sein Denken, sein Wünschen von Gottes Gedanken geprägt ist. Und ich möchte die Frage stellen, wo stehst du heute? Kannst du dich mit dem Psalmisten identifizieren? Wie schaut es aus? Hast du dem Gesetz vielleicht bisher eine falsche oder eine sehr untergeordnete Rolle zugeschrieben? Ganz klar, wir werden durch das Gesetz und durch das Halten des Gesetzes in keiner Weise gerecht. Aber deshalb sind wir auch nicht gesetzlos, nur weil wir dadurch nicht gerecht werden. Ist dieses Verlangen, was mit wahrem Glauben einhergeht, wirklich vollständig Gott zu dienen und ihm ganz nachzufolgen von ganzem Herzen, ist es bei dir vielleicht eingeschlafen, dann will ich dich ermutigen. Mach dich neu auf, mach dich vielleicht auch das erste Mal auf, wenn das dir vielleicht ganz unbekannt sein sollte. Wir haben einen solchen Reichtum in Gottes Wort. Es gibt so viele Schätze zu heben, die uns nicht nur den Blick auf Christus schärfen, sondern auch in jeder Hinsicht befähigen, ein Leben zu führen, das unseren Herrn verherrlicht. Trotz aller Unzulänglichkeiten, trotz unserer Schwachheit. Gott weiß darum und Gott hat dich trotzdem errettet. Ja, Gott hat dich nicht trotzdem errettet, sondern Gott hat dich genau deshalb errettet. Er weiß um deine Schwachheit und er hat dich trotzdem errettet. Er möchte dich trotzdem gebrauchen. Und damit landen wir wieder beim ersten Punkt. Wieso? Damit er in allem den Ruhm und die Ehre bekommt. Lass uns beten. Herr, ich möchte danken von ganzem Herzen dafür, Herr, dass wir nichts tun müssen, um gerecht zu werden, Herr. Dass wir uns keine Gerechtigkeit erarbeiten können, sondern dass wir ruhen dürfen, Herr, in der Gerechtigkeit aus Glauben an dich, an das, was du getan hast, Herr. Es ist so ein Geschenk und ich bitte dich, Herr, dass wir verstehen, Herr, was es bedeutet, in jedem Bereich unseres Lebens und Denkens, in unserem Miteinander als Gemeinde, überall, wo wir unterwegs sind, Herr, dass wir davon geprägt sind, Herr. Ich danke dir für das Gebot, für dein Wort, für das Gesetz, was du geschenkt hast, Herr, dafür, dass wir dich darüber erkennen und besser kennenlernen dürfen und dass wir dadurch Wegweisung haben, Herr, für unseren ganz praktischen und alltäglichen Lebenswandel. Herr, ich danke dir dafür, dass wir es haben dürfen in unserer Sprache, dass wir es verständlich haben dürfen. Und ich bitte dich für jeden von uns, Herr, dass wir wirklich in der Bewunderung dafür wachsen, dass wir dich anbeten, Herr, und allen Ruhm allein dir geben. Amen.